einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er seinem Vater Abraham geschworen hat. Und wir merken, es geht durch die Jahrtausende, ja, die hier im Grunde genommen er aufgreift und die immer noch nicht abgeschlossen sind, denn Jesus kommt erst nochmal wieder. Also er hat an den Eid gedacht, den er unseren Vätern Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann, was noch kommt, können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber, und jetzt wird er gegenwärtig, nachdem er zukünftig war, auch du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Soweit dieser Text, zu dem ich ein bisschen was sagen möchte. Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn man das Lukas-Evangelium so liest, zu Anfang liest, dann hat man den Eindruck, man befindet sich auf einer Neugeborenenstation. Es ist tatsächlich die Neugeborenenstation des Neuen Testaments. Da geht es gleich zweimal ums Kinderkriegen, um Mutterglück, um Vater, Freuden. Alle Beteiligten, so unterschiedlich sie auch sind, haben irgendwie alle was gemeinsam. Johannes und Jesus, von beiden Jungs ist da die Rede, von denen, dass sie werden. Sie werden ganz vom Geist Gottes erfüllt. Elisabeth und Maria, ihre Mütter, sind zwei sehr außergewöhnliche Frauen. Wir kommen noch drauf. Und Zacharias und Josef, die Männer der beiden Frauen, nun, die trifft eigentlich beide der Schlag. Aber nacheinander. Elisabeth und Zacharias hatten jahrelang gebetet, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang. Herr, schenk uns doch ein Kind. Und nichts geschah, außer, dass sie älter wurden. Und dann, Maria war jenseits aller medizinischen Möglichkeiten, das heißt jenseits ihrer Wechseljahre, plötzlich wird sie schwanger. Zacharias traf schon vorher der Schlag. Beim Gottesdienst im Tempel hatte er, wie es heißt, in Lukas 1,13 eine übernatürliche Erscheinung. Ein Engel des Herrn erschien ihm und sagte, hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Der treue Zacharias ist dieser plötzlichen göttlichen Begegnung nicht gewachsen. Sehr herausfordernd, wie ich finde. Zacharias hört die Botschaft und ihm fehlt der Glaube. Also ihr merkt, wie menschlich auch Priester, auch Prediger sind. Da verkündigen wir etwas und da passiert es und wir können es nicht gleich oder wirklich glauben. Und wir merken, Gottes Gedanken sprengen unsere Vorstellungskraft, sind unermesslich viel größer. Seine Wege mit uns können so überraschend anders sein. Da hat man etwas schon längst abgehakt und plötzlich wird man erschüttert, denn Gott hat es nur immer nicht abgehakt. Darf ich dich mal so fragen? Darf Gott dich überraschen? Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon abgehakt hast. Ich weiß nicht, wie das überhaupt so ist. Wir Menschen, wir planen ja gerne. Wir gehen so auf Nummer Sicherheit und so weiter, je nach Typ. Aber ich frage dich mal, darf da etwas geschehen, womit du nicht rechnest? Darf Gott dir etwas zumuten, was du dir nie freiwillig suchen würdest? Darf Gott dich zu einer Aufgabe oder einem Verhalten herausfordern, wo du voll an deine Grenzen stößt und merkst, boah, das schaffe ich nie. Darf Gott das? Überraschung. Es gibt herausfordernde, es gibt auch fröhliche Mützenüberraschung. Wunderbar. Aber die Frage ist mir wirklich, darf Gott uns überraschen? Ralf Luther sagt in seinem neutestamentlichen Wörterbuch mal erklärend, was Glauben heißt. Und diesen einen Satz von ihm, den möchte ich euch zitieren. Er sagt, Glauben heißt das Gebiet des Berechenbaren verlassen haben und fortgesetzt Überraschung erleben. Das heißt Glauben. Fortgesetzt Überraschung erleben. Ich bete und es passiert nichts. Aber vielleicht passiert doch mal was. Vielleicht nur anders, als ich es dachte. Ich möchte euch einladen, wirklich das, was Dieter angeboten hat, wahrzunehmen. Wir haben es ja gerade gehört. Vielleicht sagt Gott im Moment noch nein. Vielleicht sagt er, warte noch. Wir wissen es nicht. Vielleicht sagt er später. Fortgesetzt Überraschung erleben. Ich musste so an Zacharias denken. Dieter hat es schon angedeutet. Ich habe auch an diese Karte gedacht. Irgendwann habe ich die euch allen mal geschenkt. Sag ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen und deine Träume zunichte machen. Na herrlich. Also ich glaube auch, dass der sich seinen Ruhestand ein bisschen anders vorgestellt hatte. Jedenfalls nicht mit Kindergeschrei. Und dann plötzlich kam alles anders. Und er hat wirklich ja gesagt. Obwohl es nicht so kam. Sag ja zu diesen Überraschungen. Sie sind nicht Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, selber den Verlauf deiner Tage zu bestimmen. Also, wir glauben an den lebendigen Gott. Und die Herausforderung auch von diesem Text ist, Willi, bist du bereit, dich überraschen zu lassen? Setz deinen Namen ein. Maria war bereit. Sie war noch Teenagerin, gerade verlobt. Vielleicht 15 oder 16, wir wissen es nicht so genau. Aber was für eine Überraschung. Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder wirken. Und deshalb wird das Kind, das du erwartest, so sagt der Engel Gottes zu ihr, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und Maria, superplex, die kann nur noch fragen, ja, Moment mal, wie denn? Ich weiß noch nichts von einem Mann. Ich schlafe noch mit keinem. Ob Maria das alles verstanden hat? Wir wissen es nicht. Es geht auch letztlich gar nicht nur ums Verstehen. Es geht um diese Herausforderung. Darf Gott dich herausfordern, überraschen? Wir wissen, sie hat eingewilligt. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Auch das hat Dieter schon angedeutet. Josef war auch mehr als überrascht. Der konnte das nicht glauben vom Heiligen Geist, bis es ihm Gott selber gesagt hat. Der wollte wirklich abhauen. Sie nicht bloßstellen, gar nichts sagen, sie aus dem Staub machen. Und dann kam da dieser Traum. Das Kind, das sie erwartet, ist wirklich vom Heiligen Geist. Als Gott ihm das sagt, da glaubt er es. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und er bleibt. Also wir merken schon, lauter komplizierte Einzelfälle auf der Neugeborenenstation des Neuen Testamentes. Die eine Mutter zu alt, die kann eigentlich gar kein Kind mehr kriegen. Die andere Mutter eigentlich noch zu jung, oder? Die sollte vielleicht noch gar nicht. Aber beide Väter sprachlos und beide Jungs vom Geist Gottes erfüllt. Na, da kann man nur sagen, fröhliche Weihnachten. So macht das Gott. Adventlich leben heißt, sich überraschen lassen. Seine Vorstellung nicht für größer halten als das, was Gott sich vorstellt. Gott hat Möglichkeiten, die unsere himmelweit überschreiten. Obwohl Zacharias also schon alt war, da war diese Gottesbegegnung. Ich glaube, die stellte wirklich sein Gottesbild nochmal auf den Kopf. Er konnte es nicht glauben. Er bat um ein Zeichen. Er kriegte auch ein Zeichen. Du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das alles eintritt. Wow, das war schon ein hartes Zeichen. Stumm sein, 9 Monate lang nicht reden. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe gestern auf Arte etwas in der Mediathek gesehen, fand ich total faszinierend. Ich habe nochmal auch an unsere Frau Hühn denken müssen. Nicht reden können, das heißt auch, seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen können. Man kann das sachlich schreiben, aber der andere kann nicht mehr mitfühlen. Unsere Stimme ist von Gott so geschaffen, dass der andere mitfühlen kann. Deswegen, so wie wir Dinge auch betonen, das ist sehr wichtig für die Kommunikation. Der konnte das nicht mehr, der war mit einem Mal zack abgeschnitten. Aber da war eine Beziehung noch offen. So sehr habe ich auch der Frau Hühn wieder Mut gemacht. Das ist so hart. Vielleicht denkt ihr mal an sie. Sie ist eine Frau, die öfters in die Kirche kam, auch oft zu uns kam. Und sie sagt, sie wartet auf den Tod. Es ist unheimlich hart. Ich wünsche mir nur, dass sie mit ihm redet. Was heißt nicht reden können? Was heißt schweigen müssen? Ich habe ein Buch mal gelesen vom Anselm Grün. Das heißt Der Anspruch des Schweigens. Und ich fand das stark, wie er da das Schweigen beschrieben hat. Denn es gibt ja auch Menschen, die gehen freiwillig ins Kloster, mal um zu schweigen. Und das beschreibt Anselm Grün Folgendes. Es geht im Schweigen letztlich um einen inneren Thronwechsel. Also mir geht es darum, dass wir mal nachvollziehen, was passiert in diesen 9 Monaten mit Zacharias. Es geht im Schweigen letztlich um einen inneren Thronwechsel. Nicht etwas, was man äußerlich sieht. Nicht mehr ich selbst sitze auf dem Thron, ich kann ja nicht mehr reden. Christus soll in mir herrschen. Ich nehme mich selbst nicht mehr so wichtig. Ich gebe es auf, mich an mir festzuklammern, an meinem Denkmal zu bauen, an meinem Idealbild zu malen. Mein Ideal ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur noch, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Das Ziel des Schweigens ist es, uns für Gott offener zu machen, sodass in unsere Lebensvollzüge, in unser Denken und Tun Gottes Geist einströmen kann. Jeder von uns schweigt mal. Der es ernst meint mit Jesus und lässt ihn reden. Herr, was willst du mir sagen? Wichtig ist, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Das Ziel des Schweigens ist, uns für Gott offener zu machen. Das Schweigen soll uns durchlässig machen für Gottes Geist. So werden wir Licht, werde Licht. Aber jetzt nicht mit werde Licht groß geschrieben, sondern werde Licht klein geschrieben. Werde transparent. Lass dich von mir erfüllen. Nicht wir mit unserer egoistischen Enge, sagt Grün zum Schluss, bestimmen unser Leben, sondern Gottes Geist, dem wir uns schweigend überlassen und anvertrauen. Als ich das so ein bisschen gelesen hatte, habe ich verstanden, was wahrscheinlich in den 9 Monaten beim Zacharias passiert war. Dass er Gott in einer Weise nochmal begegnet ist und ihm groß geworden ist, Gott ihm groß geworden ist, obwohl er schon alter Priester war, ja, dass es sein Leben revolutioniert hat. Ich wünsche dir, dass du nie fertig bist mit einem Bild von Gott, bitte nicht. Dass du immer wie Zacharias offen bist, auch für Überraschung, auch im Alter. Was also passiert mit Zacharias in den 9 Monaten des Schweigens? Ich fand das schön, ein Ausleger hat mal so einen gewagten Vergleich gebraucht. Er sagt, der Zacharias gleicht eigentlich einer Sektflasche. Ihr wisst, was eine Sektflasche ist. Sekt prickelt, Sekt perlt, Sekt überschäumt. Der Ausleger meint, vor seiner Begegnung mit dem himmlischen Boten ist Zacharias einer gut gelagerten Sektflasche vergleichbar. Es ist geistliches Leben in ihm. Aber wegen der ruhigen Lagerung prickelt und perlt da bei ihm nichts mehr. In der Begegnung mit dem Engel Gabriel wird Zacharias kräftig durchgeschüttelt. Es beginnt in ihm wieder zu prickeln und zu perlen. Ja, hoher Druck entsteht in ihm. Doch weil Zacharias ja bis zur Geburt seines Sohnes stumm bleibt, bleibt der Korken noch in der Flasche. Und als es dann endlich soweit ist, als sein Sohn geboren wird und man ihn dann fragt, wie soll er denn heißen, und er nicht Zacharias sagt, sondern Johannes, wie Gott es ihm gesagt hat, da knallt plötzlich der Korken aus der Flasche und er schäumt über, erfüllt vom Heiligen Geist, kommt dann dieser Lobpreis, den ich euch vorgelesen habe. Ich habe gedacht, was für ein schönes Bild. Gott hat diesen alten, ehrwürdigen Priester erzogen. So heißt es in Hebräer 12, Vers 6, wen der Herr liebt, den erzieht er. Das wünsche ich dir und mir, dass du das Gott zulässt, dass Gott dich und mich erziehen darf, dass er da an uns arbeiten darf. Umso größer war dann das Staunen und die Freude über das, was Zacharias jetzt also nach 9 Monaten sagen konnte. Ich war auch erstaunt. Da kommt jetzt kein Wort, wie froh Zacharias ist, dass er wieder reden kann. Da kommt kein Wort der Erklärung, warum der jetzt Johannes heißt. Gott ist gnädig und nicht Zacharias, Gott erinnert. Kein Wort, wie froh er ist, doch noch in seinem Alter Stammhalter geworden zu sein. Nein, Zacharias sieht ganz weit über seine Familiengeschichte hinaus, über seine eigene kleine Welt. Und er bedankt sich bei Gott, dass für diesen Sohn, ja, der jetzt Weltbedeutung bekommt. Zacharias sieht also weit über seinen Horizont. Ich habe es schon angedeutet, 400 Jahre lang war kein Prophet mehr aufgetreten. 400 Jahre lang. Und jetzt macht Gott dem Namen von Zacharias alle Ehre. Gott gedenkt. Und kündigt an, da kommt jemand, der erfüllt die alten Verheißungen. Der Lobgesang und Preis des Zacharias hat eigentlich zwei Sätze. Erstens Anbetung Gottes und zweitens prophetische Rede. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, er hat sein Volk zu Hilfe. Er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. Also als erstes, Zacharias betet Gott an. Er lobt ihn, er preist ihn. Was heißt Anbetung? Ich glaube, ganz schlicht und ergreifend, Anbetung heißt Gott groß machen. Mich am Herrn zu freuen, auf ihn sehen und ihn groß machen. Und ich finde das total schön, wie wir hier Gott loben und groß machen. Das ist auch Anbetung, was wir tun. Aber nicht nur. Wenn du nachher zu Hause bist und Fernsehen guckst, was liest, ich weiß nicht was, das kann auch Anbetung sein, wenn du es mit Gott tust. Und das meint Gott, dass das ganze Leben Anbetung ist. Egal, was du tust, wenn du isst, wenn du ruhst, wenn du spazieren gehst. Anbetung heißt, ich mache Gott groß. Denn er hat mir doch das Leben geschenkt und jetzt genieße ich mit Gott. Jetzt tue ich, was ich tue mit Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Will ich das? Tue ich das? Das heißt Anbetung. Zacharias betet Gott an. Er macht ihn groß. Mir ist er hier über den Weg gelaufen. Ich habe jetzt hier kein großes Bild an der Wand, aber ich zeige ihn euch mal. Ich weiß, er spielt im falschen Verein bei Bayern München. Er kennt ihn nicht von da hinten, er heißt David Alaba. Er hat gerade Champions League gewonnen, also da dieses große Finale. Und er trägt ein T-Shirt und da steht doch glatt drauf, meine Kraft liegt in Jesus. Hä? Das ist Anbetung. Man hat David Alaba gefragt, sag mal, wie bist du denn darauf gekommen? Und dann erzählt er, einige Tage vor dem Finale war ich mit meinem Freund im Copyshop. Und wir sind kreativ geworden. Ich dachte, wenn wir diesen Henkelpott holen, dann möchte ich auch Gott dafür die Ehre geben und mich auf diese Art bei ihm für eine fantastische Saison bedanken und allen damit zeigen, woher meine Kraft kommt. Und wenn ihr verloren hättet, dann hätte ich es trotzdem gezeigt. Fand ich cool. Anbetung. Damals Anbetung heute. Gott freut sich, wenn wir ihn mit unserem Leben anbeten wollen. Vielleicht indem du deine Arbeit, die du machst, einfach nur gut machst. Richtig gut, indem du anderen Menschen und Gott dienst. Das ist Anbetung. Indem du deiner Nachbarin zuhörst, wenn sie dir das Herz ausschüttet. Das kann Anbetung sein. Da ehrt ein Geschöpf das andere. Anbetung. Das andere war Lobpreis, der zweite Teil dieser Prophetie. Zacharias wusste ja aus der Heiligen Schrift, dass ein Retter kommt. Aber dass er sagen kann, jetzt kommt er, das ist Prophetie. Zacharias sieht, was diese beiden Jungs hier bewirken werden. Sein Junge und dieser Jesus. Er weiß, die Zeichen der Zeit zu deuten und er weiß, hier ist Gott im Spiel. Das ist sein Werk. Prophetie. Was für ein Geschenk. Das ist letztlich ein Wort in die Lage, die die Gegenwart erhält und auch schon die Zukunft. Interessant finde ich es jetzt, was er hier prophetisch sagt. Er sagt nicht, und du mein Sohn. Nein, sagt er nicht. Hätte, aber sagt er nicht. Sondern du Kind wirst ein Prophet des Höchsten sein. Finde ich stark. Er macht die Identität seines Sohnes nicht von ihm abhängig. Er bindet seinen Sohn nicht an sich. Mein Sohn. Nein, er sagt, Gott sei deine Identität. Der hat was Großes mit dir vor. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er seine Identität, die noch viel größer ist, in Gott findet. Wozu hat Gott mich geschaffen? Was will er mit mir? Hier wird es deutlich. Du wirst dem Herrn den Weg bereiten. Du wirst vor ihm hergehen und wirst dem Volk Erkenntnis der Sünden geben. dass dieser Johannes später mal eine große Krise kam, obwohl er sein Leben lang so lebte, das sei nicht verschwiegen. Das heißt, auch Menschen, die mit Gott leben, rutschen mal ganz tief runter. Und doch hält er sie. Gott hält sie. Aber Tatsache ist, er hat es getan. Er hat das Licht aus der Höhe verkündet. Er hat ja auf Jesus hingewiesen. Und es war so, wo Jesus hinkommt und hinkam, wo Jesus heute hinkommt, da wird's hell. Da hört die Dunkelheit auf. Hier heißt es zum Schluss, er lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wie ist das in deinem, in meinem Leben? Darf er hell machen? Darf er unsere Wege immer noch auf den Weg des Friedens lenken? Ich glaube, es war vor 2 Wochen. Ich merkte, ich tat etwas, was nicht gut war, was mich belastet hat, 3 Tage lang. Ich will nicht sagen, was. Und dann war ich morgens wieder mal bei meinem Pastorengebet, Dienstagmorgen in Nürnberg. Und dann spürte ich einfach, wie der Geist Gottes mich einlud, sein Licht darauf zeigte, das begleitete mich, ich hatte keinen Frieden. Und sagte, wie wär's denn, wenn du das hier einfach mal bekennst? Es war mir peinlich. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt nicht tue, dann gehe ich so nach Hause und das will ich nicht. Und dann hatte ich einfach die Freiheit zu sagen, Leute, mir ist was Peinliches passiert. Dann habe ich gesagt, was mir passiert ist. Und es tut mir richtig leid, dass ich diesen Mist gemacht habe. Ich bitte Gott um Vergebung. Und es war einfach schön. Die haben die Hand auf meine Schulter gelegt, haben für mich gebetet, haben mir Vergebung zugesprochen. Und plötzlich wurde es wieder Licht. Plötzlich hatte ich wieder Frieden. Das passiert auch Geistlichen natürlich, dass sie in Sünde fallen. Aber wie wichtig ist, dass wir uns dazu stellen und dass wir ihnen sagen, Herr, ich brauche dich. Das war Käse, aber mach's wieder Licht. Schenk mir deinen Frieden. Ich will ohne diesen Frieden Gottes nicht mehr leben. Er lenkt unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Immer wenn du den Frieden Gottes nicht in deinem Herzen hast, bitte lass dich doch leiten. Da stimmt im Moment was nicht. Gott hilft dir da wieder raus. Ich muss an dieser Stelle auch mal bekennen, ich hatte mit einer Sünde in meinem Leben abgehakt. 2 Jahrzehnte lang passierte das immer wieder. Und ich dachte, da kommst du nie raus. Er hat mir rausgeholfen. Überraschenderweise. Hätte ich nie für möglich gehalten. Aber er hat es gemacht. Und da ist wirklich was neu geworden in meinem Leben. Also er lenkt unsere Füße wirklich auf den Weg des Friedens. Ich freue mich immer, wenn ich miterleben darf in Menschen, wie der Geist Gottes sich Stück um Stück verändern darf. Und das geht ganz einfach, indem ich bitte, Herr, komm, hier bin ich. Ich brauche dich, ich will nicht ohne dich. Ich fange mit Gebet an und ich bitte dich, lass dein Wort sprechen und dann verändere mich, hör nicht auf. Das geht nicht, indem es immer aufwärts geht. Wer sind wir? Ich habe es gerade von mir erzählt. Aber es geht so, dass er doch da ist und was verändert. Jesus macht den Unterschied. Sein Geist, so sagt es Paulus in Römer 8, 26, hilft unserer Schwachheit auf. Hey, das ist es. Sein Geist hilft unserer Schwachheit auf. Zum Schluss, ich hatte etwas Schönes im Neukirchner Kalender gelesen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, damit schließe ich heute. Da erzählt Carsten Beckmann, wie das bei ihm so ganz praktisch aussah, wie Gottes Geist seiner Schwachheit aufhalf, wie Gott ihm geholfen hat. Er erzählt, Samstagmorgen auf dem Weg zum Einkaufen. Ein wenig schlaftrunkend biege ich mit dem Auto links ab und parke. Kaum ausgestiegen, steht ein Mann hinter mir und sein Gesichtsausdruck verheißt nichts Gutes. Was fällt Ihnen ein, abzubiegen ohne zu blinken? Sie sind ja eine Zumutung für den Straßenverkehr. Längst hat meine Wut mich fest in der Hand. Was bildet der sich denn ein? Ich beschließe, zum Gegenangriff aufzuholen und sage, entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich habe Sie tatsächlich durch meine Fahrweise irritiert. Beinahe sprachlos schaut mich der eben noch ungehaltene Kerl an und sagt, ja, ich glaube, das war's. Im Nachhinein erst habe ich gemerkt, dass nicht ich, sondern Jesus es war, der in diesem Augenblick meinen Mund geöffnet und mir ganz anderen versöhnliche Worte ermöglicht hat. Wisst ihr, solche Überraschungen wünsche ich uns. Das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich. Natürlich ist das, was uns immer wieder auch passiert, ja. Aber ich weiß, er kann es auch anders. Er kann unsere Wege auch auf dem Weg des Friedens lenken, indem wir eine linde Antwort geben. Vielleicht anders, als wir es selber erwartet haben. Aber sein Geist hebt unserer Schwachheit auf. Ja, Gott schenke dir solche Überraschungen und er helfe dir, ihm in deinem Alltag groß zu machen.